Die Stadt der Zukunft. Die Zukunft der Stadt. Eine Sendereihe von Michael Kerbler.
Willkommen, Dobrodošli, zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Die Stadt der Zukunft, die Zukunft der Stadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angelika Hödel. In der heutigen Sendung trifft Michael Kerbler in der Wiener Planungswerkstatt auf den Architekten Roland Gruber. Der Fokus des heutigen Gesprächs liegt auf der Belebung der Baukultur auf dem Land, abseits von Geschmacksfragen.
Die Stadt der Zukunft, die Zukunft der Stadt. Ein Gespräch mit dem Architekten Roland Gruber. Die Zukunft der Menschheit liegt in den Städten. Im Jahr 2050 werden mehr als 3/4 der Weltbevölkerung in Megacities leben. Dieser Trend wird auch vor den europäischen Metropolen nicht Halt machen. Die Dimensionen der vor uns liegenden urbanen Entwicklung sind überwältigend. Städte verschmelzen und entwickeln sich zu Gebilden, in denen 20 bis 30 Millionen Menschen leben werden. Unmittelbar betroffen von dieser prognostizierten Entwicklung sind die ländlichen Regionen, denn die Ausdünnung des ländlichen Raumes hat zur Folge, dass immer mehr junge, qualifizierte Arbeitskräfte in Richtung Stadt, genauer in den Agglomerationsraum der Großstadt übersiedeln werden. Die vielfältigen Möglichkeiten von der Arbeit über verschiedenste Freizeitaktivitäten bis hin zu den garantierten Versorgungseinrichtungen, Stichwort Krankenhaus, Stichwort Kindergarten und Bildungsinstitutionen, üben eine Sogwirkung aus. Wer über die Zukunft der Stadt spricht, muss daher auch über die Zukunft der ländlichen Regionen und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen nachdenken. Im Gespräch mit dem Kärntner Architekten Roland Gruber liegt der Fokus auf der Belebung der Baukultur auf dem Land, abseits von Geschmacksfragen. Im Gespräch mit dem Kärntner Architekten Roland Gruber liegt der Fokus auf der Belebung der Baukultur auf dem Land, abseits von Geschmacksfragen. Es geht auch um Fragen der Raumplanung und um Planungsinitiativen, die rechtzeitig verhindern, dass die Ortskerne im ländlichen Raum, denen Begegnungsfunktion zukommt, in denen die Gemeinschaft des Ortes gedeiht, aussterben, etwa durch den Neubau von Einkaufszentren am Ortsrand, die den Geschäften im Ortskern das wirtschaftliche Auskommen unmöglich machen. Ich habe Roland Gruber zu diesem Gespräch über die Zukunft der Stadt und die Stadt der Zukunft in der Wiener Planungswerkstatt getroffen. Die Gesprächsreihe, Herr Gruber, trägt den Titel Stadt der Zukunft, Zukunft der Stadt. Wenn wir mal beim ersten Teil des Titels bleiben, macht es eigentlich noch Sinn, von der Stadt der Zukunft zu sprechen? Genauer macht es Sinn, das Siedlungsgebiet Stadt vom Siedlungsgebiet Land zu trennen. Ich frage das deshalb, weil Henri Barbin gemeint hat, die Stadt ist dort, wo urban gelebt wird. Und das ist fast überall, also macht die Trennung von Stadt und Land eigentlich keinen Sinn mehr. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Theoretisch vermutlich schon. In der Praxis gibt es schon so das Land draußen. Es gibt unpackbar viele unterschiedliche Arten von Land. Und es gibt sicher auch Arten von Land, wo noch so gelebt wird, wie man sich das vorgestellt hat, wie es früher war. Aber natürlich wird der urbane Lebensstil eigentlich flächendeckend gelebt. Es fahren alle irgendwo hin zum Einkaufen, es schauen alle Fernsehen, es haben alle ein Smartphone oder nahezu alle. Also es gibt nicht mehr diese strikte Trennung. Mhm.
Auch wenn man sich Ballungsräume wie Wien anschaut, da reicht Wien mit Krakenarmen ziemlich weit hinaus und auf der anderen Seite versucht sozusagen auch das Land in die Stadt hereinzukommen, diese seltsame Zwischenstadt, dieser Speckgürtel. Wie ist das? Ich habe heute in der Früh mit Jan Gehl geredet, schaffen wir es, werden wir es schaffen, dass die wieder klarere Grenzen zu finden, vielleicht noch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts zwischen der Stadt und dem Land.
Und wir schaffen es, diesen Urban Sprawl, diesen Speckgürtel zu sanieren, ihn wegzukriegen, weil die Leute vielleicht wieder sich entscheiden, ich gehe in die Stadt zurück oder ich gehe aufs Land hinaus?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich nicht wirklich die Antwort dazu. Also ich vergleiche das ein bisschen auch mit diesem Vorarlberg. Das ist ja auch so ähnlich, sozusagen eigentlich ein riesiger Brei, der sich von Feldkirch bis Bregenz, natürlich andere Dimensionen wie Wien, und wie die jetzt schaffen dort, sind einfach, indem sie gewisse Freiräume schützen, indem sie gewisse Dichten jetzt um diese Knotenpunkte der Infrastruktur sozusagen erhöhen. Aber es wird so ein, also diese scharfen Grenzen in der Form, wie wir es früher hatten, die wird es sicher in der Form nicht mehr geben.
Sie haben zwei Büros, eines in Wien, eines in Klagenfurt.
Außerhalb von Klagenfurt, direkt in einem Dorf.
Direkt in einem Dorf. Und Sie sind Landluft-Vorsitzender. Also Sie kennen beide Seiten recht gut. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das hat schon was? Man kann nicht nur die Stadt anschauen oder nicht nur das Land, weil bis zu einem gewissen Grad sind das, ich sage es jetzt mal, kommunizierende Gefäße, auch weil es Bewegungen, nämlich auch der Mobilität von Einwohnern mal hinaus und dann wieder zurück und vielleicht auch, ich bleibe jetzt mal kurz beim Speckgürtel, aufgrund des zunehmenden Alters sich manche Leute überlegen, vielleicht doch wieder in Richtung Stadt zu gehen, weil das soziale Leben, das mag so schön sein, die Landschaft draußen, wie es will, im Wienerwald zum Beispiel, aber das soziale Leben, das kulturelle Angebot, und ja, vielleicht wird es auch beschwerlicher ab 70 plus, und da ist man lieber wieder mit Öffis unterwegs, die leicht erreichbar sind. Also Stadt, Land, kommunizierende Gefäße.
Ja, vielleicht an der eigenen Biografie, also dieses entweder oder gibt es eigentlich nicht mehr, sondern ich lebe irgendwie so in einem sowohl als auch. Also ich bin sowohl in einem Dorf als auch regelmäßig in der Stadt oder in Städten oder in anderen Orten. Also ich brauche eigentlich beides als Ausgleich. Also ich kann mir nicht zur Zeit, also ich habe vor 5 Jahren oder 6 Jahren bewusst die Entscheidung getroffen, von Wien sozusagen aufs Land und dann wirklich weit weg, also nicht nur ein bisschen raus, sondern das muss dann schmerzen, wenn man von A nach B fährt, also wirklich 5 Stunden Aufwand, um sozusagen von Haustüre zu Haustüre irgendwie zu fahren. Und das hat was, ja. Also auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die ich da auch spüre im eigenen Körper, wenn ich nach Hause fahre aufs Dorf, dann geht sozusagen so der Puls irgendwie runter, dann lebt man da irgendwie in einer Siedlung mit viel Grün, dann werden die Jogging-Schuhe angezogen, dann geht's hinaus und dann kommt man irgendwie runter und dann beginnt man so den Garten zu pflegen und die Hühner zu pflegen und so irgendwie so kleinbäuerlich fast ein bisschen zu arbeiten und zu leben. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, wie in Wien, dann ist das für mich, habt ihr auch hier einen kleinen Lebensmittelpunkt, ein Bett zum Schlafen und einen Ort zum Entspannen, aber es ist der Tag wahnsinnig durchgetaktet, also sozusagen in ganz schnellen Einheiten. Also ein bisschen diese beiden Welten brauche ich wie ein bisschen Brot.
Schade, dass man jetzt nicht so machen kann und zum Beispiel, dass dann hier ein dritter Sessel steht und Hartmut Rosa, ein Soziologe aus Deutschland, der das Grundlagenwerk über die Beschleunigung unserer Gesellschaft verfasst hat und der immer sagt, wir versuchen mindestens 2 Leben in eines zu stopfen, von wegen Taktung. Und dann schauen wir auch, wenn es 5 Stunden weg ist. Also es hört uns ja keiner zu. Bei mir sind es 4 Stunden. Ne? Bei mir ist es der Hochkönig, bei Ihnen ist es wo?
Moosburg, das ist so ein bisschen in der Nähe von Pörtschach, in der Nähe von Wörthersee.
Okay. So. Also diese 2 Leben, die man da versucht zu vereinbaren. Ja? Also ich stelle mir dann manchmal die Frage, weil wir vom Urbanen gesprochen haben, verdrängt das Urbane die authentische Landkultur? Also, wo gibt es die authentische Landkultur in Österreich noch?
In der Werbung.
Gut, bei meiner Ehe.
Oder beim Schweinchen. Okay. So circa.
Ja.
Da gibt es sie noch. Ja, natürlich gibt es kleinste Idyllen von so etwas. Also ich war vor am Wochenende, also ich komme ursprünglich aus Bad Kleinkirchheim, das ist ein Tourismusort in den Kärntner Nockbergen. Ein Ort, der in den letzten Jahrzehnten explodiert ist, quasi von 1950 bis irgendwie 1970, so das aufgeblasene Bauerndorf mit 8000 Gästebetten. Und ich bin genau zwischen diesen zwischen Hotels aufgewachsen.
Ja.
Und die Schwierigkeit ist jetzt so ein Ort, der irgendwie ein bisschen in den Jahr gekommen ist, diesen Ort neu zu erfinden. Und da haben wir, durfte ich als quasi Ausheimischer, also als Person, der irgendwann einmal dort war, aber jetzt nicht mehr dort ist, mitdenken, wie kann man so einen Ort neu erfinden. Und ein Projekt, das rausgekommen ist, ist die Neuerfindung von Wandern, weil das Wandern als Tourismusort im Sommer wird immer wichtiger, die klimatischen Verhältnisse bevorzugen eigentlich jetzt in Zukunft genau solche Regionen für den Sommertourismus. Aber Wandern als Wandern, sozusagen für den klassischen Städter, der irgendwie rausfährt und Urlaub macht, das ist es auch nicht mehr. Es gibt also 3000 Orte in den Alpen, die Wandern ausweisen. Und herausgekommen ist eigentlich die Verknüpfung mit Kunst. Also Wandern und Kunst und dann internationale Kunst. Und dann haben wir uns den Edelbert Köp geschnappt, der hier ja Leiter des Museums der modernen Kunst war, und haben eigentlich über die Metapher, wie bringen wir die Menschen, also die Gäste, eigentlich auf den Berg hinauf, und gesagt, na, wenn wir Steine rauftragen lassen, also bis an die Idee der Ameisen, wenn man Steine auf den Berg raufträgt, ist ein bisschen unlogisch, aber das hat was, und oben machen wir dann irgendwelche Skulpturen, so über die Jahre entsteht etwas mit internationalen Künstlern, dann hat der Edelbert Köp gesagt, ich erzähle es deshalb so ausführlich, weil ich sozusagen jetzt dann zum Schluss sozusagen die Schleife mache, naja, mit Künstlern kann man schon so arbeiten, aber wenn der Kurator dachte, der Künstler lachte, die werden ganz was anderes tun. Und was die jetzt machen, ist wirklich großartig. Er hat 10 internationale Künstler geholt und die versuchen jetzt durch Interventionen ganz atypischer Art für diese Veränderung zu sorgen. Und eine Geschichte ist, und da war ich sozusagen am Wochenende oben, und da war die Eröffnung, also einerseits gibt es ein Hotel, Künstler haben ein Hotel übernommen und das nennt sich Hotel Konkurrenz und haben das auch gemacht für die Bevölkerung und für die anderen und machen sowas wie einen 4-wöchigen Think Tank über die Zukunft eigentlich des ländlichen Raums und eigentlich über das, was wir dort machen. Und da war ich oben in den Bergen und da wurde auch ein Kunstwerk eröffnet, mitten in der Landschaft, ein anderes Kunstwerk. Und das Spannende ist, es waren ganz viele Menschen auch aus Wien da, die genau aus diesem Grund, weil es jetzt so etwas Besonderes ist, rausfahren und diese Idylle auch wertschätzen. Aber jetzt wird die Idylle natürlich durch die Kunst gestört, aber genau das zieht jetzt sozusagen wieder so eine andere Klientel an.
Hat es keine Ortsbildbewahrer gegeben, die gesagt haben, nur das nicht?
Also es gibt ein paar alte historische Bausubstanzen, die in jedem Tourismusprospekt drinnen sind. Die gibt es, die kann man fast einrahmen und alles andere ist eigentlich sozusagen austauschbare Ware geworden. Und dieses Projekt, dieses Kunstprojekt ist jetzt deshalb so, wie soll ich sagen, spannend und wirklich von der Bevölkerung auch aufgenommen, weil es nicht vordergründig jetzt nicht unbedingt um die Kunst geht, sondern eigentlich geht es bei diesem Hotelprojekt um das Essen. Und plötzlich ist es interessant, es sind Top-Köche dort, die nur mit regionalen Ressourcen mit den Dingen, mit den Rohstoffen, die es jetzt gibt in den Bergen, das ist nicht viel, mit diesen Dingen kochen die exzellente Dinge und das plötzlich bewegt einen Ort darüber nachzudenken, dass wir viel mehr können, also aus der Großküche oder aus den Großeinkaufshandelzentren Standardware zu produzieren.
Also gut, das ist ja ein Thema, das auch in den verschiedensten Regionen in Österreich, Stichwort Essen, Furore macht, nicht zuletzt deshalb, weil es ja auch in der Hotellerie bei Gastronomen, ohne jetzt für lokale Werbung zu machen, zunehmend Personen, Persönlichkeiten gibt, die sagen, ich möchte aus 30 Kilometer, 60 Kilometer Umkreis meine Produkte einkaufen, weil ich den Fußabdruck gering halten möchte, weil ich die regionale Struktur stärken möchte, etc. etc.
Aber es sind immer nur die Speerspitzen. Das sind ganz, ganz, ganz wenige, die das auch wirklich umsetzen und tun. Also ich habe viele Gespräche jetzt mit genau solchen Hoteliers und Gastronomen geführt. Das ist wahnsinnig schwierig. Das klingt wunderbar, aber das dann durchzuhalten auf eine gewisse Zeit, da ziehen viele auch wieder sozusagen zurück und gehen wieder auf sicheres Terrain. Also diese Idylle gibt es nur mehr ganz, ganz, ganz selten. Und jetzt mit so Störungen wird sie plötzlich wieder interessant. Mhm.
Es gibt aber ganz unter Anführungszeichen natürliche Zerstörungen. Ich habe hier das Buch, den Bericht aus dem Jahr der Baukultur aus dem Jahr 2012. Das Interessante ist, Buch aus dem Jahr 2012, da ist ein wesentlicher Teil dadurch entstanden, dass man gesagt hat, Roland Kneiger hat 99, also das Gründungsjahr von Landluft, eine Ausstellung gemacht und hervorragende, ausgezeichnete Bauprojekte präsentiert im Rahmen einer Ausstellung, und die schauen wir uns jetzt wieder an, fahren wir hin und vor Abendberg. Und dann standen sie vor der Schule und Wart und mussten feststellen, gähnende Leere, keine Kinder mehr in der Schule, es war geschlossen. Das heißt, die Abwanderung aus den ländlichen Regionen hat sich dort in Wart, so schön die Architektur der Schule und so funktionell und so tipptopp das alles hergerichtet war, hat nichts genutzt, es sind keine Kinder mehr da. Wenn Sie jetzt am Land sind, müssen Sie nicht damit rechnen, dass das, was in Wart passiert ist, in einigen Regionen Österreichs passieren wird, dass aus den weit entfernten Regionen, ich sage jetzt mal, um jetzt mal im Pinzgau zu bleiben, also aus Grimme in Richtung Mittersill, von Mittersill nach Zell am See, von Zell am See nach Saalfelden und von Saalfelden in Richtung Salzburg ausgesiedelt wird, weil die Infrastruktur ausgedünnt wird. Kann man das mit einer Baukulturinitiative aufhalten, diesen Prozess?
Also Wart ist ein Extremfall. Wirklich ganz weit oben in den wirklichen Bergen mit 300 Einwohnern, da ist es wirklich schwer, das soziale Gefüge aufrechtzuerhalten. Es sind auch junge Leute, die müssen halt jetzt pendeln. Ich glaube, wir werden einige Gebiete zusperren müssen oder zum Freigeben. Wir werden nicht alles aufrechterhalten können. Es zeigt sich aber durch diese Recherche bei unserem Baukulturgemeindekreis, dass es immer wieder Orte gelingt, durch Dinge, die eigentlich auch so das urbane Leben prägen. Ja? Also so dieses Neuerfinden, die Bürgerbeteiligung, die hohe Qualität dessen, was gemacht wird, was gebaut wird, sich wirklich auch einen lebenswerten Raum zu erhalten. Mhm. Das gelingt aber sehr, sehr wenig. Mhm. Und wenn Sie das ganze Waldviertel oder Teile des Waldviertels, den ganzen obersteirischen Raum oder in Kärnten, also wo ich auch lebe, ganz tief betroffen, ganz viele Regionen, sozusagen auch wo es gebirgig ist, die Frage stellt sich dann wirklich, ist es dort echt so lebenswert, dass man das mit denselben auch planerischen, raumplanerischen, finanziellen Mitteln am Leben erhalten soll, wie die Zentralräume. Also ich glaube, wir werden irgendwie andere Dinge brauchen dort. Also es wird Gebiete geben, wo man es einfach den Menschen überlassen kann, was dort passiert. Also da braucht man, ich behaupte jetzt einfach mal so Dinge, da braucht man kein Raumplanungsgesetz, da braucht man keine Regelwerke, die wir gewohnt sind. Dort ist so wenig los und dort ist so wenig, passiert so wenig, dass man eigentlich dort so ein neues Paradies ausrufen könnte, wer immer dort auch noch was tut. Und wir haben in Kärnten jetzt eine Veranstaltungsreihe gemacht, gemeinsam mit der Landesregierung, weil genau dieses ein Megathema ist in Kärnten. Also diese ganzen Ausdünnungen. Mhm. Und wie kann man das in den Griff bekommen? Also Kärnten hat einen irren Überschuss an gewidmeten Baulandflächen, aber natürlich schrumpfende Bevölkerungszahlen. Gleichzeitig sind diese gewidmeten Baulandflächen nicht am Markt, weil sie gehortet werden für Erben als Geldanlage. Und es müssen mit zu relativ hohen Preisen muss Bauland neu gewittert werden und gekauft werden. Und das zieht sich über das gesamte Bundesgebiet dasselbe Regelwerk durch. Und da braucht es eine Radikalkur, um zu sagen, okay, diese eher städtischer geprägten Zonen, von Spital bis nach Villach, Klagenfurt und so weiter, da können wir ganz normal und vielleicht mit viel intelligenteren Mitteln und Gesetzen arbeiten, aber es muss Zonen geben, die können wir eigentlich freigeben, was auch immer da passiert.
Diese Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, ich habe irgendwo gelesen, dass Roland Gneiger, bei dem Sie ja studiert haben, darauf verwiesen hat, dass, dass Krisen aber durchaus eine Chance bieten und auf Griechenland verwiesen worden ist, wo wir feststellen, dass es eine Wanderungsbewegung aus der Stadt aufs Land hinaus, eine Wiederentdeckung, eine Wiedererschließung, auch architektonisch, des Landes gibt. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das sollte man nicht, dass das auch eine Chance ist für die Baukultur am Land?
In so Krisenzeiten geht es fast diese Selbsternährung und diese, was denn dieses, ich baue mir meine Dinge selber wieder an und ich habe sozusagen das, was ich brauche, eigentlich direkt vor der Tür, erlebt dann vielleicht sozusagen einen vielleicht eher kurzfristigen Boom. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur die träumerische Vision von Roland Gneiger ist, ja, sozusagen diese Idylle wieder irgendwie zurückzuholen, wie es einmal war. Ich glaube, das wird es nicht spielen. Die Themen, die irgendwie anstehen, sind, wie schafft man es, trotzdem, sozusagen diesen ganzen Wanderungsbewegungen, dass wir einige spannende Knotenpunkte außerhalb der großen Ballungszentren aufrechterhalten und wie können wir die stärken, wie schaffen wir es, dass wir diesen Speckgürtel, der sich um diese kleineren Orte irgendwie angesiedelt hat. Also die Frau Professor Schröderler von Brandt von der Universität Siegen spricht immer von diesem Donut-Effekt. Wir haben es eben geschafft, auch gerade diese Kleinstädte so zu entleeren im Zentrum, dass das wirklich funktionierende soziale, urbane Leben nicht mehr funktioniert, sondern alles rundherum ist. Wie schaffen wir, dass wir das wieder in den Griff kriegen? Und es gibt auch von unserem Forschungsprojekt eine Erkenntnis auch aus Ostdeutschland, dass dort natürlich unpackbare Schrumpfungsprozesse im Gang sind und dass es in die Richtung geht, dass in vielen Bundesländern diese zentralen Orte mehr oder weniger gestärkt werden. Also die schrumpfen relativ intelligent und auch gibt es auch Orte, die sehr positiv schrumpfen. Aber rundherum, sozusagen die kleineren Dörfer, die kleineren Einheiten, die werden mehr oder weniger aufgegeben. Also es entstehen sozusagen dichtere Orte und das Land wirklich draußen ist großteils Produktionsstätte für Waren geworden oder wird für das genutzt?
Also ich denke mir, Landluft mit seinem ausgelobten Preis macht es ja vor, nämlich herzuzeigen, wie viel Potenzial, Kreativität es von Architektinnen und Architekten in Österreich gibt und auch Bauherren, auch wenn sie weiblich sind, Aufträge geben, die durchaus das Traditionelle mit dem Modernen verknüpfen. Roland Gneiger ist aus Linz, ne? Oder
der ist aus Bregenz ursprünglich.
Unterrichtet in Linz. Wer mir jetzt einfällt, es gibt einen berühmten österreichischen Schauspieler, aber auch zugleich Schriftsteller, nämlich der Helmut Qualtinger, der hat ein Stück geschrieben, der Menschenwürde ist in eure Hand gegeben. Da unterhalten sich zwei alternde Schauspieler, in Linz müsste man sein, und es fehlt den Jungen an die Provinz. Also brauchen die jungen Architekten, Architektinnen das Land, die Provinz, wo man so Gehversuche machen kann, ich sage jetzt ganz bewusst Gehversuche, wo man beginnen kann, die Grundbedürfnisse der Architektur in der radikalen Form auszutesten, weil, und ich glaube, das ist auch ein Satz von Roland Gneiger, der gesagt hat, die Jungen, die in Richtung Stadt gehen,
verlieren das Gespür, was wirklich Architektur, was die Menschen von der Architektur brauchen, nicht nur was sie erwarten, sondern was Architektur für die Menschen leisten kann. Ist insofern Baukultur am Land tatsächlich eine Hilfestellung, eine Laborsituation für Architektur aus Österreich oder in Österreich?
Also Gneiger hat das irgendwie so formuliert, dass er gesagt hat, er versucht seine Studierenden zu motivieren, auch sozusagen wieder rauszugehen und manchmal der Gefahr zu widerstehen, wenn sie sich sozusagen nur in den Städten aufhalten, dann austauschbare Mainstream-Ware sozusagen auf internationalem Niveau zu machen. Wenn sie draußen im Dorf arbeiten, machen sie einen wesentlichen substanziellen Beitrag zur Lebensraumgestaltung. Ich würde aber sozusagen jetzt eher etwas anderes behaupten, oder eine Beobachtung, dass viele auch junge Kolleginnen und Kollegen von mir, die den Mut hatten, sozusagen jetzt nicht unbedingt in Linz zu bleiben oder in Salzburg zu bleiben, sondern rauszugehen in eines dieser Gemeinden, wo sie vielleicht herkommen oder auch nicht, in kürzester Zeit ganz viele Aufträge haben, weil sie natürlich 1:1 mit, was sind, in diesen kleinen Strukturen, sich wie Bürgermeister verhalten, also so die gestalten können, die in Dialog treten, die Probleme oder mögliche Aufgaben sehen und sehr schnell ins Geschäft kommen und wirklich sozusagen die Baumeister werden. Und auch mittlerweile große Büros haben. Also ein Beispiel in Oberösterreich ist Josef Schütz, ein Mensch in Haslach an der Mühl, der in den letzten Jahren also 400-500 Projekte gemacht hat, teilweise wirklich großartige Dinge, ein großes Architekturbüro hat und sowas wie der heimliche Gestaltungsmeister einer ganzen Region geworden ist. Also der Architekt vor Ort ist ein wesentlicher Motor für die Zukunftsentwicklung von Gemeinden, weil er sieht viel, er gestaltet mit, er denkt vor, er ist eigentlich so der, wenn man so diese Säulen zurückdenkt, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Hauptschuldirektor und der Baumeister. Ja. Also dieses Gespann hat sich natürlich jetzt ein bisschen ausgewechselt, aber der Architekt vor Ort ist eine wesentliche Säule, wenn es Orten besser gehen soll oder gut geht.
Wenn ich Architektur, ich glaube es war der Winston Churchill, der gesagt hat, zuerst bauen wir die Häuser, die uns dann prägen. Also wenn ich die Architektur auch als politische Aufgabe im Sinne eines gesellschaftspolitischen Wirkens nehme und ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann können ja Architektinnen oder Architekten viel mehr bewegen in einer Region, so wie der Kollege, den Sie angesprochen haben, nämlich auch politisch wirksam werden, wie was also zum Beispiel den Zusammenhalt, die Schaffung von Gemeinschaft durch Architektur.
Es gibt da einen interessanten Aspekt, also wenn auch eine Beobachtung, die Architekten, die oder die Architektinnen und Architekten, die sich sozusagen am Land angesiedelt haben oder arbeiten, die sind in einer ersten Phase, wenn es um ein Projekt geht, die sind dort niemals Architekt. Die sind dort Bürger. Die sind dort Teil einer Bürgerschaft, einer aktiven Bürgerschaft, die irgendwas entwickelt, etwas Neues. Sie sind Teil dieser Gruppe. Und irgendwann, wenn die Aufgabe definiert ist, was wir machen könnten, wie wir es machen könnten, was das wirklich bringt, welche Synergien wir nutzen, erst dann, in dieser zweiten Phase, werden sie zu den Architekten. Und zu den Planern. Also es ist so ein fließender Übergang und deswegen gibt es einfach auch ein bisschen oft eine Wehmut, das auch ein bisschen auch eine Kritik dann, den wir in unserer eigenen Branche spüren, wenn ein Architekt mal so viel Vertrauen gewonnen hat innerhalb der Bürgerschaft, dass er sozusagen diesen Humus, dessen, um was es geht, versteht und daraus vielleicht ein Projekt macht, dann kommt das ganze Regelwerk des Bundesvergabegesetzes und der Architekturwettbewerbe und so weiter. Und da muss man diesen ganzen Wulst an offiziellen Wegen gehen, damit dann ein Projekt rauskommt. Ich glaube, dass wir gerade im ländlichen Raum andere Modelle des Wettbewerbs brauchen. Der klassische Architekturwettbewerb ist dort nicht immer die wirklich beste Antwort.
Jetzt möchte ich erstens einen Schritt zurückgehen, nämlich Architektur am Land. Roland Gneiger hat von Basisbedürfnissen der Architektur gesprochen. Mich wird wahnsinnig interessieren, welche Bedürfnisse Roland Gruber zu den Basisbedürfnissen der Architektur zählt, die es zu beachten gilt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Architektur, in der ich mich wohlfühle, ich sage jetzt auch mal, wo ich das Gefühl habe, ich bin geschützt, das ist ein Ort, ja, ich sage jetzt mal Heimat, wo ich mich verorte, also da bin ich wirklich zu Hause, nicht dort, wo mein Handy lädt, sondern also da würde mich schon interessieren, welche Basisbedürfnisse erfüllt sein müssen, damit diese Adhäsionskraft des Ortes, des Platzes, der Region wirkt.
Vielleicht ein Beispiel. Ich habe Ihnen angedroht, ich würde viele Beispiele erzählen, aber ich war in den letzten 15 Jahren in ganz vielen Orten quer durch den Gemüsegarten aktiv vor Ort. Und eines aus dem Ort, wo ich jetzt wohne, vor 2 Wochen hatten wir, eigentlich seit einer Woche her, eine Aufgabe zu lösen, und zwar, es gibt auch viele Dinge, die man nicht versteht. Es gibt in unserem Dorf 4 Feuerwehren. Würde man auch nicht brauchen, 4 Feuerwehrhäuser. Es sind aber diese Feuerwehrhäuser in diesen Ortschaften eigentlich der soziale Treffpunkt. Also das, der Mittelpunkt eigentlich, dass die Dorfgemeinschaft funktioniert. Und da gibt es ein Dorf, unsere Gemeinde hat 36 Ortschaften, und eines dieser 36 Ortschaften will ein neues Feuerwehrhaus bauen. Und das Feuerwehrhaus sozusagen als die Schutzstätte für das Feuerwehrauto, der Treffpunkt für ganz vieles. 15 Jahre wird diskutiert über dieses Ding. Sie kriegen es nicht auf die Reihe. Irgendwann dann gibt es jetzt ein okay, wir können das angehen. Kommt die Anfrage an den Architekt vor Ort, kommt zu uns, wie soll dieses Gebäude jetzt auf dem Grundstück stehen und welches Grundstück sollen wir da, gibt es ein riesiges Grundstück, wie viel sollen wir kaufen, fragt der Bürgermeister. Ich sage, ja, das ist gut, und ich würde gerne, so wie wir das in unserem Büro sozusagen leben, einen Beteiligungsprozess machen mit den Feuerwehrleuten. Mhm. Also nicht, dass ich der gescheite Architekt bin, der ihnen sagt, sie sind nur die Feuerwehrleute, und ich bin der klasse Typ, der ihnen sagt, wie sie jetzt zu wohnen und zu leben und das Feuerwehrauto trennen und wie sie ihre Feste feiern, sondern wir machen das gemeinsam. Und dann war ich ein bisschen skeptisch, was heißt das? Wir sollen den ganzen Abend gemeinsam arbeiten, und dann haben wir das aufgebaut, direkt dort vor Ort. Daneben gibt es ein Gasthaus im Gastgarten. Haben alle zusammengetrommelt, waren 25 Personen, die Feuerwehrleute plus sozusagen Angehörige. Und am Ende dieser 3 Stunden Arbeit steht der Entwurf da. Und das Spannende war, ich habe Matador mitgenommen von den Kindern und so Dinge, die also ihnen dazugehören. Genau, wir haben ein großes Modell schon im Vorfeld gebaut. Und eigentlich ist es nur darum, was wollen die denn wirklich dort? Und sind draufgekommen, dass die echt clever sind, die Leute, wenn man sie lässt, wenn man die richtigen Mittel und Methoden anwendet, um sie dann auch zuhören zu können, zulassen zu können und sie auch arbeiten zu lassen. Und die haben gebaut, sie haben die richtigen räumlichen Antworten gefunden, nach Verdichtung zum Beispiel in diesem Zentrum. Also wirklich 20 Jahre vorgeschaut, und ganz viel Potenzial, den Dorfplatz mitgeplant. Was ist eigentlich die Dorfgemeinschaft dort? Und dann plötzlich ist ein Modell auf einem dieser Flipcharts oben, wo die perfekte Lösung, die auch bei einem Architekturwettbewerb rauskommen würde, oben ist. Das hat einer dieser Feuerwehrleute sozusagen in Dialog mit den anderen hat das gebaut. Und dann haben wir das Ganze besichtigt, sozusagen sind wir so von Workshop-Gruppe zu Workshop-Gruppe gegangen. Und dann habe ich gesagt, kannst du das erzählen, wie du auf diese Form gekommen bist, warum das genauso perfekt korrespondiert? Ich habe nicht gesagt perfekt, er musste mir das erklären. Und dann hat er gesagt, ah ja, wie war das eigentlich? Da sind wir gesessen, und dann haben wir diese Körper so hergestellt, und dann sind wir draufgekommen, dass das ja mit dem Dorfgasthaus nicht richtig sozusagen, das öffnet sich nicht wirklich, sondern das schließt ja ab, dann haben wir das versucht aufzumachen, dann haben wir ja die Landschaft, dann brauchen wir diesen Blick da, dann haben wir da irgendwie die Wohngebäude hergetan und dann haben wir plötzlich das L gehabt, dann sind wir von zwei Geschossen zum Eingeschossen gegangen und irgendwie war das jetzt stimmig und dann haben wir in der Mitte noch, haben sie noch den Flipchart-Stift reingesetzt als den Maibaum. Und der ist dann drinnen gewesen. Und genau am richtigen Ort. Und dann habe ich gesagt, das ist perfekt. Dann hat er einen Applaus bekommen und der Typ ist jetzt der Superstar der Feuerwehr, weil der hat eigentlich unseren Job nahezu wegrationalisiert in dieser ersten Phase. Aber genau das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Wir können dort jetzt mit diesem Projekt super Architektur machen, weil die Grunddinge, die Grundbedürfnisse, die richtige Raumanordnung, die richtige Raumfolge, das ist erledigt und wird von den Leuten mitgetragen. Wir haben nur geholfen, dass das passiert. Und wir können jetzt mitgehen.
Es steht ja auch hier auf diesem Buch aus dem Jahr 2012, Baukultur machen Menschen wie du und ich. Und auch in den 12 Thesen von Landluft ist das ja ein Grundgedanke, der immer wiederkehrt, nämlich die Beteiligung der Menschen, die dort leben, an der Architektur, sie einzuladen, mitzuwirken, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, mit den Architekten zusammenzuarbeiten, weil sie gesagt haben, da gibt es gute Beispiele. Gibt es wirklich Projekte, wo sie sagen, das ist ein exzellentes Vorzeigeprojekt, so sollte es eigentlich funktionieren, die Zusammenarbeit auch mit dem Bürgermeister, der ja nicht immer zur Freude der Leute Bauinstanz erster Instanz ist, also auch manchmal Dinge bewahren will, wo man sagt, alles hat sein Ablaufdatum.
Wie meinen Sie,
ein gutes Beispiel aus Österreich, der Baukultur, das Sie vielleicht prämiert haben?
Bürgerbeteiligung.
Bürgerbeteiligung, wo man nachher vielleicht das auch ausgezeichnet hat.
Also wir kommen immer wieder, wenn wir über das Thema reden, auf Zwischenwasser, die Vorarlberger Gemeinde, die sozusagen so die Speerspitze von allen Dingen ist, die was man richtig machen kann.
Jetzt muss man aber ganz kurz, weil die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer... Und
aus Detmold, oder?
Zwischenwasser. Also erstens, den Ort gibt es wirklich, der heißt wirklich Zwischenwasser. Zweitens, das ist eine Vorarlberger Gemeinde, die in einer besonderen Situation war, weil das offensichtlich besonders widerständige Leute waren. Da ging es um zwei Teile einer Gemeinde oder zwei Ortschaften, die dann fusioniert worden sind, wo sich auch diejenigen, die, sage ich jetzt mal, für Architektur interessiert haben, auch für Ortsbild, Gestaltung und Bewahrung, bis hin zum Supermarkt unter die Erd verlegen zum Beispiel. Und da war ein Bürgermeister, ich glaube 31 Jahre lang Bürgermeister.
Also Sie haben jetzt zwei Orte vermischt, aber das ist egal. Ja, das wird Ihnen nachgesehen. Langeneck und Zwischenwasser haben Sie jetzt zu Langenzwascher
zusammenfusioniert. Genau. Also jedenfalls, die sind wirklich Pioniere, auch für Vorarlberger Verhältnisse Pioniere.
Genau. Also es gibt Langeneck, die Gemeinde Langeneck im Bregenzerwald, die genau sozusagen zwei Orte fusioniert hat und dann gibt es einen cleveren Menschen, der etwas vererbt hat und genau an die Grenze sozusagen sind jetzt die Gebäude entstanden. Ich wollte aber eigentlich, die machen auch alles wunderbar und richtig und sind aus einer richtigen Abwanderungsgemeinde jetzt eine Zuzugsgemeinde geworden durch positive Gemeindeentwicklung und sehr viel. Also ein großer Teil dieser positiven Gemeindeentwicklung ist natürlich auch der baukulturelle Akt. Also alles, was mit Baukultur zu tun hat, der Freiraum, die Gebäude, die Prozesse, die Verwaltung und so weiter. Aber ich will auf Zwischenwasser zurückkommen noch einmal, weil in Zwischenwasser ist es so, dass dort ein Bürgermeister 33 Jahre im Amt war. Und dieser Bürgermeister, glaube ich, mit 27 Jahren als Autospengler ist der sozusagen ans Ruder gekommen, zufällig, der eine irre Cleverness hat, auch als Mensch, und der es geschafft hat, Dinge zuzulassen und zu fördern, von denen wir eigentlich nur träumen in unserer Branche. Also der hat als einer der ersten einen sowas Beirat für Architektur und Gemeindeentwicklung eingeführt. Er hat gesagt, ich bin die erste Bauinstanz, aber ich bin ja überhaupt nicht vom Fach, ich bin der Autospringer. Woher kann ich Entscheidungen treffen, was jetzt gut und nicht gut ist? Und hat sich sozusagen Fachleute geholt, die ihn beraten, jedes kleinste Ding, also ob es ein Carport ist oder wirklich ein großes Projekt, geht durch diesen Beirat durch. Oder immer den Mut zu haben, Piloten, Pilotprojekte zu machen, als Pilotgemeinde. Wir wollen die energieeffizienteste Gemeinde Europas werden. Die sind es geworden oder sind es bis dato. Mhm. Oder das Einführen sozusagen, das Stromsparen, also die reduzieren das, den Stromanteil um 2% pro Jahr durch viele clevere Dinge. Und jetzt, und da konnten wir selbst auch mitdenken, wie schaut die räumliche Zukunft so eines Ortes aus? Also wie geht man in Zukunft mit diesen, mit den Baulandressourcen um? Und wir sind draufgekommen in der Arbeit, dass 40%, also ich habe es vorher schon einmal angesprochen, fast wie in Kärnten, 40% gewidmete Flächen gibt, die aber nicht bebaut werden und gleichzeitig ganz teuer Grund gekauft werden muss. Und die Gemeinde wird jetzt drei Dinge einführen. Das eine ist, sie wird keine neue Widmung mehr zulassen. Nächste Woche ist die Schlusspräsentation von der Bevölkerung. Das wird dann gesetzlich beschlossen. Keine neue Widmung mehr. Das zweite ist ein eigener Zukunftsfonds für die Gemeinde, wo Bürgerinnen und Bürger Geld einzahlen in den Gemeindetopf, damit die Gemeinde Dinge kaufen kann, zum also Beispiel der, Grundstücke.
Der allmende Gedanke, den Sie ja schon im Kaffeehaus auch verwirklicht haben.
Genau. Und genau, mit diesem Zukunftsfonds, mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger werden Grundstücke gekauft, leistbares, damit wieder leistbares Wohnen möglich ist. Und diese Grundstücke werden dann auf Erbbaurecht den Bürgerinnen und Bürgern übergeben zum Bauen. Also sie zahlen eine kleine Pacht und können dann zu ganz günstigen Konditionen dort auf 99 Jahre oder vielleicht auch 149 Jahre sozusagen leben und hausen. Und das dritte ist ein Leerstandsmanagement, das ja genau das Problem ist, was wir auch in diesen vielen, sag ich mal, Einfamilienhäusern um die großen Ballungsräume haben, dass in den größeren Häusern immer nur mal eine Person wohnt und die natürlich Angst, wenn sozusagen jemand anders einziehen würde. Und da gibt es ein aktives Leerstandsmanagement, wo jeder Bürger, jede Bürgerin, die aufs Gemeindeamt kommt, wird gefragt, hast du sozusagen Leerstand in einem Haus? Und es wird dann proaktiv Beratung angeboten, um genau diese Barrieren vor anderen Leuten, die vielleicht einziehen könnten, um das Umbauen von Häusern, das Teilen von Häusern, also genau diese Dinge, die uns alle eigentlich betreffen werden in den nächsten Jahren.
Es gibt diesen schönen Satz, Kultur ist keine Kunst. Also wenn ich das aufnehme und sage, Baukultur ist keine Baukunst, wie schwierig ist es, Baukunst am Land durchzusetzen, einzuführen, nicht den Lederhosenstil, auch das ist ein Zitat von einem Bürgermeister, nicht Lederhosenstil zu bauen, sondern Architektur zu wagen, wo man sagt, ups, das ist jetzt irgendwie eine Wegmarke in der Region geworden. Wie schwer ist es, wenn man die Bürger nicht einbezieht, solche Architektur zu realisieren?
Indem wir nicht über Baukultur sprechen, sondern über Funktionen, über Zentrumsentwicklung, über Freiraumqualitäten, über den Dorfplatz, was muss er können, über Dinge, die die Leute verstehen. Baukultur ist eigentlich ein Begriff, der draußen nicht verstanden wird, aber es ist sowas wie der Dachbegriff über die ganzen Dinge drüber. Wenn man qualitätsvolle Prozesse, Entwicklungsprozesse macht, der Dialoggesprächskultur, einen Dialog mit dem Bauherrn führt, die Verwaltung sozusagen die richtigen Dinge macht und zulässt oder einen Fachbeirat holt. Also deshalb haben wir dann den Slogan aufgenommen, es ist eigentlich Watschen einfach, wenn man diese Grunddinge versteht, ergibt sich eigentlich Baukultur von selbst. Das ist nicht das aufgezwungene, die Hirnwichserei der Fachexperten, das ist es dann, sondern es eigentlich entsteht es aus dem grundguten Humus oder aus diesem Humus, der gesät wird, wenn man die Dinge sozusagen richtig angeht.
Architektur ist keine Geschmackssache?
Genau aus dem Grund. Das ist das Zitat von Josef Mattis, diesen 33 Jahre ja in Amt und Würden gewesenen Bürgermeister, weil er sagt, das ist genau der springende Akt. Ja. Er könnte als Bürgermeister jetzt sozusagen so entscheiden und sagen, das gefällt mir nicht, das widme ich nicht. Wenn er einen Dialog führt mit den richtigen Leuten und auch in der richtigen Gesprächskultur, dann kommt man von dieser Geschmacks Sache weg und kommt hin zu den wirklich substanziellen Auseinandersetzungen und Entscheidungen, und dann gibt es einfach andere sachliche Argumente dafür oder dagegen, und das bleibt nicht sozusagen auf dieser oberflächlichen Bauchgeschichte.
Mhm. Die Fragen der Ästhetik oder der Form, der Funktion, der Farbe, der Fassade etc. werden aber wohl mit den Bürgern dennoch debattiert werden. Kommt man da nicht oft trotzdem an einen Punkt, wo man beginnt zu debattieren, Dachneigung, ist es sinnvoll in der Gegend, darf man nicht doch mal auch ein Pultdach wagen oder wie auch immer. Ja? Also gibt es da, was Gebäude angeht, nicht doch manchmal kontroverse Diskussionen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so easy ist, wenn man ihnen so zuhört. Ich habe selber am Hochkönig gebaut. Ich weiß, dass da auch ziemliche Überzeugungsarbeit war. Wir haben doppelt so lang Überzeugungsarbeit geleistet, wie wir gebaut haben.
Ja, das, Sie sagen es eh selbst. Also wenn Sie... es gibt einfach... Also jedes Bauwerk ist eigentlich eine Veränderung von einem Ist-Zustand und tut in der Regel auch weh, weil man gerne das, was man kennt, sozusagen nicht so leicht verlässt. Und diese Veränderungen brauchen manchmal auch Zeit, um dass man sie versteht. Und gerade was das Bauen betrifft, ist einfach die Auseinandersetzung der Akt, etwas zuzulassen, auch anderes zuzulassen, nicht auf den ersten Moment leicht. Und es dauert. Und das kann oft, also wenn man sich diese Orte ansieht, die so Beirat-System haben, also diese Ebene vom Bürgermeister wegbringen, da gibt es auch manchmal, dass Projekte 3, 4, 5 Mal antreten müssen und sich sozusagen wieder beweisen müssen, dass das vielleicht doch besser geht oder anders geht. Es ist auch nicht einfach, und inzwischen war es so, dass die Bürger auch dafür was zahlen müssen. Also sie zahlen 100 Euro für, dass sie sozusagen zum Beirat gehen. Also er sagt, das muss auch irgendwie was kosten, wenn ich berate. Und deswegen raten die alle, so früh als möglich in den Dialog zu treten mit dem Gegenüber, damit ich nicht mit einem fix und fertigen etwas hingehe und dann bekomme ich sozusagen die Auseinandersetzung und die Brösel unter Anführungszeichen, wenn es nicht entspricht, sondern so früh als möglich, in dieser Phase Null, ist in dieser Entwicklungsphase. Hier muss mehr Hirnschmalz rein.
Wir haben jetzt so viel von Vorarlberg geredet, aber ist es nicht so, dass eigentlich in den zurückliegenden 10 Jahren über ganz Österreich ein, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen ein Erwachen, es hat es ja vorher auch schon gegeben, aber dass Baukultur oder auch mutige Architektur vom Westen bis in den Osten gebaut wurde, zwar immer noch überproportional viel, zum Beispiel in Vorarlberg, aber dass es und dass es so ein bisschen ein West-Ost-Gefälle gibt, aber dass es eine Veränderung, eine Wende zum anderen Bauen merkbar gibt, das ist ja auch an den Preisen, die sie vergeben, zu sehen.
Sicherlich ein bisschen sozusagen ist es Richtung Osten gewandert. Also je eher es Richtung, sage ich mal, Richtung Niederösterreich geht, desto schwieriger wird es.
Woran liegt das?
Also wir haben in unserer Architekturbüroarbeit sehr stark auch mit dieser Ebene, also in unseren Dörfern, also wenn wir so in den Dörfern so diese Bürgerbeteiligungsraumentwicklung mit intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen, haben wir es immer auch zu tun mit dieser Zwischenebene zwischen der Landesverwaltung und der Gemeinde. Das ist in der Regel die Dorf- und Stadterneuerung oder die lokalen Agenda-Prozesse oder die Gemeindeentwicklung oder wie auch immer diese heißen. Und die sind eigentlich auch ganz wesentliche Förderer von Baukultur, also von dieses Qualitätsbewusstsein. Und da fällt mir auf, dass es ein gewisses Gefälle gibt, auch vom Westen in den Osten, dass im Westen sehr stark oder viel mehr raumorientierte oder raumsensibilisierte Leute dort auch sitzen. Und je weiter das gegen Osten geht, da sitzen Biologen drinnen, irgendwelche Berater, die dann irgendeinen Job gekriegt haben. Also Leute, die dieses Raumbewusstsein in der Form auch nicht haben. Und denen ist es mehr oder weniger wurscht, behaupte jetzt einmal so salopp, oder viel eher wurscht, was da wirklich rauskommt. Hauptsächlich, es entsteht etwas. Es gibt so diesen einen Leitspruch einer Bürgermeisterin, die einmal gesagt hat, mir ist wichtig, dass gebaut wird, weil wo nichts gebaut wird, sagen die Leute, es passiert nichts. Und es passiert halt nur deshalb etwas, weil gebaut wird. Und wir brauchen natürlich vor, Bürgermeister brauchen vor den Wahlen sozusagen das Durchschneiden vom Bandl, ich muss irgendwelche Erfolge haben, die neue, das neue Design der Website ist politisch schwer verkaufbar. Ja, und das, die bauliche Umsetzung ist in der Regel irgendwie etwas, was sichtbar ist. Es ist da. Und deswegen ist, wenn Veränderungsprozesse oder so, wenn Gemeinden sich entwickeln und was man so sagen, 10-Jahrespläne machen, was sie umsetzen wollen, was sie tun wollen und das in Schritten dann machen, dann ist das in der, also in der Regel enden diese Veränderungen dann in irgendwelchen konkreten gebauten Dingen. Weil das Gebaute ist einfach präsent, das braucht man wie ein bisschen Brot.
Was kann die Stadt vom Land und von Beispielen der Landluft oder prämierte Beispiele der Landluft lernen?
Das, was mir so gefällt an dieser Arbeit draußen, in diesen kleineren Einheiten und nicht so dicht besiedelten Einheiten, so das Land, ist diese Unmittelbarkeit, mit der man es mit dem, sozusagen mit den Führungskräften zu tun hat. Also ein Beispiel, wir haben, wenn wir für unsere Vorort-Ideenwerkstatt, da haben wir so ein gelbes Band, wo wir die Orte oder die Räume, über die es geht, sozusagen einwickeln. Wenn wir das draußen machen in einer Gemeinde, läuft das so, der Bürgermeister ist unmittelbar da, der ruft den Bauhof an und der Bauhof macht das. Oder der Bürgermeister ruft die Schuldirektorin an, die Schuldirektorin macht das mit den Kindern und das ist erledigt. Und das ist ein lässiger Akt und alle freuen sich darüber. Wir haben dasselbe auch jetzt in Innsbruck gemacht. Und der Akt, sozusagen ein räumliches Gebiet in der Stadt einzuwickeln, braucht 28.000 Genehmigungen, hat 24 Schnittstellen in der Verwaltung, bis man dort ist. Und dann gibt es das, okay, wir dürfen die Feuerwehr anrufen, dass die Feuerwehr uns hilft, das zu tun. Also dieses irgendwie, ich weiß nicht, dieses mehr Nähe oder zu den wirklichen konkret Handelnden oder zur Bürgerschaft. Also vielleicht ist dieses, das Dorf ist eigentlich so etwas ähnlich wie das Grätzl oder die kleinere Einheit und die müsste noch viel entbürokratisierter werden, wie eigentlich, also eigentlich so ein bisschen das Dorf in die Stadt bringen und gleichzeitig muss das Land draußen sozusagen mal spururbaner so zum Denken im Handeln und im Entwickeln und im Tun. Das wäre wahrscheinlich ganz eine mögliche Konklusion.
Gibt es irgendeine Situation, an die Sie sich seit 99 erinnern, wo Sie sagen, das haben wir uns, wie wir das Landluft gegründet haben, dass das die Dimension so groß wird, der Zuspruch so stark und ungebrochen ist seit 99 eigentlich, dass das so akzeptiert wird und so angenommen wird, als, sagen wir mal, Initiative. Verein klingt immer ein bisschen abwertend.
Also ich habe sozusagen so drei Dinge, an denen ich irgendwie herumtobe. Ich bin sozusagen im Gatsch, also im Dreck, wenn wir mit der Ideenwerkstatt sozusagen wirklich entwickeln. Da arbeiten wir also in Orten, die ja irgendwann vielleicht in 25 Jahren Baukulturgemeinden sein könnten. Dann gibt es diese Initiative Landluft, als wir suchen die Besten, die mit den Bauern irgendwie umgehen, im umfassenden Sinne. Und dann haben wir noch so eine andere Initiative, das ist, dass wir die Besten, die wir gefunden haben, vernetzen. Das nennt sich dann Zukunftsorte. Und sozusagen überhaupt einen neuen Dialog aufbauen mit den jungen Leuten, die sozusagen in der Stadt sind. Und morgen, also genau morgen wird um 19.30 Uhr genau so ein Ort eröffnet in Wien, das Kommunalkonsulat. Das ist die Vertretung dieser innovativen Gemeinden in Wien. Und da gibt es Botschafterinnen, die sozusagen Botschafterinnen für diese Gemeinden sind. Die sind meistens Studierende, die in Wien studieren, aber gleichzeitig auch Berichterstatter in den Gemeinderat. Und sozusagen auch das Wissen, was sie hier generieren, sozusagen dass der Brain Drain nicht sozusagen einseitig ist, sondern dass ein bisschen was wieder zurückgegeben wird. Also das sind diese drei Standbeine. Das Land Luft als Verein, und ich bin ja eigentlich nur ehrenamtlicher Obmann dieses Vereins. Wir haben also 50 Leute, die bei uns sozusagen im Netzwerk drinnen stecken, dass der so eine Dimension annimmt, dass wir jetzt schon das zweite große Forschungsprojekt für das Ministerium in Berlin machen dürfen, das jetzt vor kurzem begonnen hat. Das hätte ich mir nicht erträumt, und das geht nur mit einem ordentlichen, wie soll ich sagen, mit einem wirklich guten Team, wo echt alle ehrenamtlich sich voll reinbeißen. Wir haben sehr wenig Geld. Und dieses, sagen wir mal, beim Roland Gneiger, der sagt, Not lehrt im Endeffekt. Also wenig Geld bringt irrsinnig viel Energie frei. Und da wird sozusagen, wir trauen uns Dinge anzusprechen oder wir trauen uns Dinge zu machen, die man normalerweise, wenn man jetzt ökonomisch abhängig wäre, würde man das nicht machen. Also wir haben keinen Druck, jetzt da Geld verdienen zu müssen und dürfen sozusagen einen neuen Blick auf das Land unverblümt und anders und durch eine andere Brille transportieren. Und ich meine, jedes Mal, wenn ich dann im Ministerium in Berlin sitze und mir denke, das ist eigentlich unglaublich, ich fahre als ehrenamtlicher Obmann eines Pinballvereins sozusagen nach Berlin, dort sitzen ganz viele sozusagen Spitzenbeamte und wir dürfen da arbeiten und sozusagen nachdenken über die Zukunft des ländlichen Raums in Deutschland. Ich meine, die Dimension, 80 Millionen Einwohner gegenüber 8 Millionen und 12.000 Gemeinden gegenüber 2.500, also das ist eigentlich irre, aber gleichzeitig wird es wertgeschätzt, dass wir in unserer Art, wie wir über diesen Raum reden und wie wir über diesen Raum, über diesen Zukunftsraum Land unter Anführungszeichen auch reden, ganz neue Wege beschritten haben. Also das wertschätzen die total.
Wie stellen Sie sich denn vor 2050, wie aktiv das Land noch sein wird, wenn alle Prognosen sagen, 60% der Weltbevölkerung. Nein, die Schlussfrage ist viel spannender.
Okay.
Wie aktiv wird es denn dann in Kärnten, mache ich eine Klammer auf, der Drawa Verlag bringt im Herbst ein Buch heraus, die haben erforscht, warum die jüngeren Kärntner wieder zurückgehen. Vielleicht finden Sie dann auch, dass die Architektur eine ausschlaggebende Rolle spielt. Also wie wird es 2050 aussehen? Stadt-Land-Verhältnis. Jetzt abgesehen von so Menschen, die einen Wohnsitz in der Stadt und einen am Land haben. Aber die wirklich draußen leben, welche Rolle wird das noch spielen im sozialen Gefüge, im gesellschaftlichen Gefüge in Österreich?
Jetzt können wir auf Roland Geiger zurückkommen und sagen, wenn sich irgendwas ändert, wenn der Krieg in der Ukraine sozusagen ein Flächenbrand ist, könnte sich dramatisch irgendwie was in eine andere Richtung verändern, aber das glaube ich nicht. Es wird wahrscheinlich so sein, dass viel mehr auch die Jüngeren so leben, wie ich das jetzt lebe, also mit diesen sowohl als auch. Mhm. Wir werden Regionen haben, die wir wirklich sozusagen zu Biosphärenparks sozusagen freigeben können. Und wir werden schon viele Orte haben, die touristisch geprägt sind, die wirklich am Land sind, die in dieser Form funktionieren, als temporär aufgeladene Hotspots. Das wird funktionieren. Wir werden einige, also wirklich stille Regionen haben, wo nichts mehr los ist. Und wir werden, rund um diese Klein- und Mittelstädte, da wird sich schon noch viel abspielen, glaube ich. Also die werden nicht aussterben. Die werden, meine Erfahrung, ein bisschen einen Boom erleben. Also das fällt mir auch in Deutschland auf, dass genau diese Orte so mit 20, 30, 40, 50.000 Einwohnern, dass die sozusagen schon beginnen, wieder sozusagen eine neue Qualität zu bekommen, sich neu zu erfinden. Und eigentlich ist das so die überschaubare Größe. Es gibt da sozusagen ein oder zwei Kinos. Also es gibt eine Auswahl, es gibt sozusagen mehr als nur, dass ich mir das alles selber organisiere, wie in diesen kleinen Dörfern. Also es wird ein paar kleine Einheiten geben, ein paar werden sozusagen wachsen, aber es wird das Land sozusagen draußen, außerhalb der metropolitanen Zentren, wird es schon Einheiten geben, aber wahrscheinlich ein bisschen anders strukturiert.
Herr Gruber, danke vielmals für das Gespräch.
Die Stadt der Zukunft. Die Zukunft der Stadt. Eine Sendereihe von Michael Kerbler. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Stadt Wien.
In der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe Die Stadt der Zukunft, die Zukunft der Stadt, sprach Michael Kerbler mit dem Architekten Roland Gruber. Er traf ihn in der Wiener Planungswerkstätte, um mit ihm über die Belebung der Baukultur auf dem Land abseits von Geschmacksfragen zu sprechen. Die nächste Ausgabe von Die Stadt der Zukunft, die Zukunft der Stadt hören Sie wieder am zweiten Sonntag im August ab 18 Uhr. Mehr Informationen zur Sendereihe erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.agora.at.